Dantes Lebensphasen oder wie du dein Leben leben wirst. 2018, Madrid, Spanien. Spicy, isn't it? Sagt Victor, als die Pik Dame sich vor unseren Augen in einer Viertelsekunde in das Herz Ass verwandelt. Spicy! Fink und ich schauen beide begeistert zu, setzen zu lobenden Worten an, doch Victor macht wie ein Wirbelwind weiter. And now, watch this. Eine einzelne Karte verschwindet. And this. Eine Karte ändert die Farbe. And this. Das komplette Kartenspiel verschwindet. Zurück bleibt nur die anfangs gezogene Pik Dame. Spicy! Wir nicken stumm, doch unsere Blicke sprechen Bände. Sehr, sehr gut. Victor Pina klatscht in die Hände und ruft dem Kellner zu: More Tinto de Verano, por favor. Tinto de Verano, übersetzt roter Sommerwein, haben wir in unseren bisherigen 2 Wochen in Spanien gelernt, ist eine Art Mischgetränk aus Wein und Limonade, oft mit frischen Früchten drin. Man bringt uns eine große, in der Nachmittagssonne glitzernde Karaffe. Ich winke ab. I don't drink. Ohne zu zögern schnappt Victor sich mein Glas, stellt es vor Think ab und verkündet, dann bekommt er deinen Tinto. Wir stoßen an. Think und Victor mit Tinto, ich mit Wasser. Jetzt du, zeig, was du kannst, sagt Victor und nickt Think zu. Think zieht ein Kartenspiel aus seiner Tasche und Victors Augen werden groß. Er zeigt begeistert auf die Karten und ruft, echte Jerry's Nuggets. Ein Kartenspiel, wie es sich für einen meisterhaften Künstler wie dich gehört. Für Experten der Kartenmagie gibt es kleine, aber lebenswichtige Unterschiede im Arbeitsgefühl mit verschiedenen Kartenspielen, die für uns Normalsterbliche nicht erkennbar sind. Meine Einschätzung eines Kartenspiels geht meist nicht weiter als oh, schöne Farben. Think zieht die Jerry's Nuggets Karten aus ihrer Schachtel und beginnt sie mit ruhigen Bewegungen zu manipulieren. Ich sehe nichts Auffälliges, doch anscheinend ist etwas Bemerkenswertes passiert, denn Victor grinst breit und sagt, spicy, very spicy. Think lächelt wissend. Als wir viele Stunden später zum Hotel laufen, sagt Think, die Spanier sind schon echt heftig. Ich wünschte, ich könnte hier eine Zeit lang leben und von der spanischen Schule der Magie lernen. Ich nicke und erwidere, ja, aber für den Moment ist es umgekehrt. Die Spanier lernen von dir. Von uns, meinst du, sagt Think. Manchmal reisen Magier durch die Lande, meistens allein, und bieten den lokalen Kollegen in verschiedenen Städten Kurse und Workshops an. Eine Lecture Tour heißt sowas, eine Vortragstour also, in der Künstler ihren Mitkünstlern die eigenen Techniken, Ansätze und Philosophien beibringen. So lernen und lehren Magier untereinander. Bei Mentalisten geht das ähnlich. Viele Zauberer interessieren sich für Mentalismus und umgekehrt. Mein eigenes Interesse an der Zauberei beschränkt sich weitestgehend auf ihren psychologischen sowie philosophischen Hintergrund. Auf das, was uns der Erfolg von Zaubertricks über unsere Wahrnehmung und unser Denken lehren kann, sowie auf den Grundgedanken, dass wir alle nach etwas Unerklärlichem streben. Letzteres ist einer der Gründe, aus dem uns Illusionen doch immer wieder so sehr anziehen. Aufgrund meines eher theoretischen Interesses an der Zauberei hält sich sowohl meine Fingerfertigkeit als auch mein Wissen um die Methoden der Magier stark in Grenzen. Das bedeutet, dass mir geschickte und talentierte Magier, wie zum Beispiel mein vietnamesisch-belgischer Freund Think Nguyen, immer wieder vor meinen Augen kleine Wunder bereiten können. Und das ist schön. So werde ich immer wieder an das Gefühl erinnert, das sich hinter meinem persönlichen Leitspruch Give Magic verbirgt. Jenes Gefühl der Magie, das ich in meinen Performances dem Publikum nahebringen möchte. Für mich steckt, aber das ahnst du vielleicht schon, diese Magie weniger im vermeintlich Übernatürlichen, und mehr in der Verbindung zwischen Menschen untereinander. Wenn ich Seminare für Kollegen gebe, dann spreche ich in der Regel nicht über den technischen Teil meiner Arbeit, sondern über meine Philosophie und Vision der Magie. Dabei ist es ganz egal, ob diese Vision von einem Zauberer, einem Mentalisten, einem Musiker, einem Autor oder jemand ganz anderem angewendet wird. Im Grunde geht es mir darum, anderen eine Form von Magie zu schenken. 2018 bereiste ich mit Think 4 Wochen lang Spanien. Wir klapperten 23 Städte ab und gaben an jedem Ort unsere Lesung. Englischer Titel unserer Lesung war Mates, Kumpels. Think lehrte seine revolutionären Techniken zum Umgang mit Karten. Ich sprach über meine Philosophie der Magie. Thinks Teil der Lesung kam meistens besser an. Das Schöne und manchmal Unerwartete am Lehren ist, dass man durch das Lehren selbst viel mehr lernt, als dass man lehrt. Man versteht plötzlich, warum man eine Sache auf eine bestimmte Art tut, oder man gewinnt Einsicht in die eigenen Gedankengänge und in die unterliegenden, aber nie explizit ausformulierten Ideen. Das ist übrigens auch, wieso ich schreibe. Um herauszufinden, was ich eigentlich denke. 2018, Barcelona, Spanien. Nach einem exquisiten 5-Gänge-Menü und unserer Lesung lädt uns eine der lokalen Zaubervereinigungen Barcelonas ein, während einer nächtlichen Tour ihr geheimes Museum der Magie zu sehen. Dieses Museum ist nur für Mitglieder des zugegebenermaßen ziemlich exklusiven Clubs sowie Gäste des Clubs zugänglich. An diesem Abend sind das wir. Selbstverständlich stimmen wir zu. Einige Minuten mit dem Taxi, mehrere enge Gassen, 2 Hinterhöfe, 3 verschlossene Türen und 4 Etagen per Treppe in einem alten Mehrfamilienhaus später befinden wir uns in einer kleinen, zu einem Museum umfunktionierten Wohnung. Think macht große Augen bei der in Glaskästen aufgestellten Sammlung alter Kartenspiele. Sein Herz macht einen sichtlichen Sprung, als er ein mehrere hundert Jahre altes Spiel in die Hand nehmen und mischen darf. Miguel, Kurator des Museums und unser Gastgeber für den Abend, tippt mir auf die Schulter. »You like books, right? Du magst doch Bücher?« fragt er. »Und wie ich Bücher mag.« Mit einem Nicken bedeutet er mir, ihm zu folgen. Vor uns erheben sich 2 rote Flügeltüren. Der Kurator drückt sie langsam auf und ich atme hörbar ein. Auf grauen Fliesen stehen ein kleiner Tisch sowie ein einzelner Stuhl. Daneben erhebt sich ein kleiner Schrank, wieder mit Glastüren und dahinter Bücher. Alte Bücher. Miguel geht zum Schrank, dreht den rostigen Schlüssel in der Glastür und öffnet sie. Er nickt mir zu. Viel Spaß. Eine knappe Stunde später schlägt irgendwo eine Kirchturmglocke Mitternacht. Ich blättere vorsichtig durch die Seiten eines spanischen Zauberbuches von 1733. Miguel streckt seinen Kopf ins Zimmer und klopft an die Wand. »Hey«, sagt er, »gleich wird es Zeit zu gehen.« Ich stehe auf und orientiere mich zurück ins Hier und Jetzt. Neben dem alten Band auf dem Tisch liegt ein kleines Heftchen, bedruckt mit dem Namen Dantes und dem Jahr 1944. Ich zeige darauf und sage, das kannte ich noch gar nicht. Darf ich davon vielleicht ein paar Fotos für meine eigene Arbeit machen? Miguel nimmt das Heft in die Hand, blättert hindurch, zieht eine Augenbraue hoch. Cold reading, huh? Ich wusste gar nicht, dass ich das hier habe. Dann reicht er mir das Büchlein. Du kannst es sogar mitnehmen. Bring es mir nur irgendwann zurück. Oder gib es, sobald du damit fertig bist, einfach an jemanden weiter, der vielleicht etwas davon hat. 2018, Spanien, unterwegs. Think und ich setzen unseren Weg durch Spanien noch mehrere Wochen fort. In Valencia treffen wir eine alte Freundin, Sofia, die ich seit 8 Jahren erstmalig wiedersehe. In Pamplona bekommen wir eine Audienz mit der spanischen Zauberlegende Juan Tamariz. In Madrid treffen wir auf einem Zwischenstopp Victor für eine weitere magische, Tinto-befeuerte, spicy Jam-Session. Sogar nach Portugal bringt es uns für ein paar Tage, wo ich meine sündhafte Liebe zu den gebackenen Pastel de Nata entdecke. An jedem Ort, den wir bereisen, gewinnen wir dank einer geteilten Leidenschaft für Magie neue Freunde. Doch ob auf Gleisen oder Brücken, laufend, mit dem Fahrrad oder per Anhalter fahrend, mir gehen die fast 80 Jahre alten Worte Dantes nicht mehr aus dem Kopf. Dantes Reading der Lebensphasen. In einem vergilbten Büchlein, gefunden in einem angestaubten Schrank im Hinterzimmer eines geheimen Museums in Barcelona, begegnete ich im Grunde demselben Gedanken, wie ich ihn seit meiner Lehrzeit unter Richard Webster in meiner Arbeit als Mentalist immer wieder anwendete. Im Großen sind wir alle gleich, im Detail sind wir verschieden. Statt diesen Gedanken aber wie die meisten Cold Reader auf die allgemein menschlichen Erfahrungen zu beziehen, eben das, was wir nun als Barnum Statements kennengelernt haben, jeder möchte geliebt werden, jeder zweifelt an sich selbst, tat der geheimnisvolle Autor Dantes, und wir wissen bis heute nicht, wer sich damals hinter diesem vermutlichen Pseudonym versteckte, einen weiteren Schritt zurück und schaute aus noch allgemeinerer Sicht auf die Sache. Dantes beschreibt in seinem Text ein vorgefertigtes Reading. Im Grunde einfach ein komplettes Skript zum Auswendiglernen, geformt aus einer Aneinanderreihung von Barnum-Statements, das den kompletten Lebensweg einer Person von der Wiege bis ins Grab mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit treffend umschreiben würde. Wie immer handelt es sich bei diesem Reading um allgemein gehaltene Aussagen und muss der Bezug zum Individuum vom Klienten gesehen werden. Nichtsdestotrotz faszinierte mich dieser Ansatz sehr. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie so ein Reading über deinen Lebensweg aussehen könnte. 1944, Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika. Ein Streichholz wird über die Schachtel gerieben, fängt Feuer und erhält für einen flackernden Moment den Raum. Eine Kerze übernimmt die Flamme, spendet dem Dunkel ein ruhigeres Licht. Dir gegenüber sitzt, an einem runden Tisch, ein in die Tage gekommener Herr. Um seine Augen liegen Lachfalten, faltige Hände sprechen von vielen Jahren. Hände, die er dir gerade sachte entgegenstreckt. Bisher, sagt Dantes, als du deine Hand in seine legst, hast du dein Leben in vier Phasen gelebt. Du bist fast am Ende der vierten Phase angekommen und stehst kurz vor der fünften. Von der ersten Phase, deiner frühen Kindheit, kann ich nur wenig sehen. Sie läuft in die zweite Phase, welche für dich sehr wichtig war, über. Dort sehe ich dich alleine stehen in der Schule. Nicht unbedingt einsam, und manchmal mit Menschen um dich herum, aber in deinem Kopf warst du damals oft allein. Du warst nicht unbedingt introvertiert, aber manchmal fühlte es sich an, als ob die Welt gegen dich stünde. Dantes dreht deine Hand in seiner und holt tief Luft. Als sein Atem über die Kerze streift, lässt das Licht eure Schatten an der Wand miteinander tanzen. Um dieselbe Zeit gab es eine Tragödie in deinem Leben, entweder direkt auf dich oder auf jemanden in deiner Nähe bezogen. Diese Tragödie hat dein Leben zum Glück nicht maßgeblich verändert. Ich sehe viel Lachen und nur wenige Tränen. Die Tränen hast du meistens zurückgehalten. Herzschmerz hast du in dieser Zeit für dich behalten. Du hast viele Fragen gestellt, manchmal sogar das Leben selbst hinterfragt, mal bitter, mal glücklich. Dann eine weitere Phase sowie weitere Fragen. Wo die Straße zuvor geradlinig war, gibt es jetzt eine Gabelung, eine wichtige Entscheidung. Beide Möglichkeiten sehen einladend aus. Deine Entscheidung wurde, vielleicht ohne dass du es gemerkt hast, von außen beeinflusst. Wenn du jetzt zurückschaust, siehst du, dass diese Entscheidung vermutlich nicht so wichtig war, wie sie damals erschien. Ich sehe hier viele Veränderungen in deinem Leben, die dich sehr als Menschen geprägt haben. Ich sehe Liebe. Entweder war jemand sehr in dich verliebt oder du sehr in jemand anderen. Diese Liebe hat einen starken Eindruck in deinem Leben hinterlassen. Dantes schaut etwas besorgt, als er dir tief in die Augen blickt. Es gab auch eine dunklere Seite. Unerfüllte Wünsche, unerfüllte Bedürfnisse. Mehrmals warst du kurz davor zu verzagen, doch irgendjemand oder irgendetwas hat dich an der Hand genommen und dich von der Niedergeschlagenheit weggeführt. Vielleicht eine Person, vielleicht eine neu gefundene Berufung. In der nächsten, der vierten Phase deines Lebens sehe ich einige Sorgen und Ängste, manchmal auch Eifersucht. Manche deiner Sorgen waren gerechtfertigt, andere waren bloße Erfindungen deiner Fantasie. Die Momente der Eifersucht waren das Resultat von Sturheit, entweder deiner eigenen Sturheit oder der einer anderen Person, die dir nahesteht. Neben der Sorge sehe ich Wachstum, sowohl materielles als auch spirituelles Wachstum, dein Selbstverständnis, deine Beziehungen, deine Familie. Zweimal standst du in dieser Phase kurz vor dem Ende dieses Lebens, vielleicht durch Krankheit, vielleicht durch finanzielle Not, vielleicht durch einen Unfall. Du hast außerdem einen lieben Menschen verloren, auch wenn das nicht vollends unerwartet kam. Dantes nimmt deine andere Hand und blickt eindringlich auf ihre Linien. Die nächste Phase steht kurz bevor. Ich sehe Frieden und dass du mehr als je zuvor in dir selber ruhen wirst. Es gibt eine große Veränderung. Diese Veränderung findet vor allem auf spiritueller Ebene statt. Jede physische Veränderung, die damit einhergeht, ist ein Resultat dieser spirituellen Entwicklung. Eine neue Person kommt in dein Leben. Diese Person wird dich ein tiefes, nie zuvor gesehenes Verständnis der Welt und deiner eigenen Prioritäten lehren. Dantes lässt deine Hände langsam auf den Tisch sinken. Und du wirst einen Weg finden, diese Prioritäten der Welt weiterzugeben. Wie eine Flamme vom Streichholz zur Kerze. Modernes Cold Reading und Dantes Lebensphasen. So hätte ein Reading von Dantes vielleicht aussehen können. Es handelt sich dabei um eine leicht gekürzte und abgeänderte Version seines Readings zu den Lebensphasen eines Menschen. Je nachdem, an welchem Punkt du in deinem Leben stehst, konntest du dich damit vermutlich mehr oder weniger gut identifizieren. In meinem Fall, also für eine Person um die 25, hätte Dantes wohl ungefähr die Hälfte seines Lebensphasen-Readings als Vorhersage der Zukunft darstellen müssen. Dantes Annahme war einfach. Wir alle durchlaufen unser Leben in einer Reihe grob ähnlicher Phasen. Über diese Ähnlichkeiten in unserem Leben lassen sich Cold Reading Statements generieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffen. Dantes beschrieb in seinem ursprünglichen Reading 7 Phasen. Ich habe diese Einteilung für meine eigene Arbeit auf 5 Phasen reduziert. Ich bin natürlich nicht der Erste, der sich seit der Zeit von Dantes Manuskript mit vergleichbaren allgemeinen Lebensphasen beschäftigt. 1978 publizierte Roger L. Gould sein Buch Transformations. 1974, 4 Jahre zuvor, aber basierend auf Goulds akademischen Untersuchungen, publizierte Gail Sheehy ihr Hitbuch Passages. 2008 fügte Neil Killian dem Gebiet mit seinem Buch Life Cycles seine eigene, wenn auch kontroverse, Interpretation der Materie hinzu. Cold Reader griffen also auch schon vor meiner Zeit auf die Erkenntnis, dass unsere Lebenswege im Allgemeinen oftmals ähnlich strukturiert sind, zurück. Mein Freund aus London, Ian Rowland, hat Cold Reading Statements, die darauf basieren, den Namen Jacques Statements gegeben. Wegen des Charakters Jacques aus Shakespeares As You Like It, der die Rede Seven Ages of Man hält. In dieser Rede geht es um den Lebensweg vom Kleinkind bis ins hohe Alter, den wir alle durchlaufen. War Shakespeare the original cold reader? Schwer zu sagen, wir kannten uns nicht, aber du siehst, Dantes Erkenntnis taucht durch die Zeit hinweg immer wieder auf. Du siehst außerdem, dass ganze Bücher zur Theorie der menschlichen Lebensphasen geschrieben wurden. Was ich dir hier vorstelle, ist eine stark reduzierte Sicht auf diese Phasen. Ich gebe dir nur das, was für uns zum Einsatz von Cold Reading im Alltag wirklich von Nutzen ist. Sieh die Lebensphasen als einen Modifikator, durch den du eventuelle Barnum-Statements geben kannst. Ein Verständnis der Lebensphasen hilft dir, die richtigen Statements zu wählen, sie richtig zu formulieren und neue Statements so effizient wie möglich zu finden. Sie stellen einen Filter dar, den du für das Verständnis deiner Mitmenschen nutzen kannst. Oftmals werden die Lebensphasen in unterschiedliche Pfade für Männer und Frauen eingeteilt. Wo das bei früheren Werken verständlich war? Zu Dantes Zeit war es normal, dass Frauen sich um das Heim kümmerten, während der Mann das Geld verdiente, habe ich diese Unterteilung hier vermieden. Diese Phasen beziehen sich einfach auf Menschen, so wie es eben sein sollte. Genau wie bei allen vorangegangenen Barnum-Statements handelt es sich bei diesen Lebensphasen keinesfalls um in Stein gemeißelte Fakten. Weder ihre Inhalte, noch ihre Dauer, noch ihre Altersgrenzen sind definitiv oder präzise. Es handelt sich dabei um eine grobe Einschätzung und Einteilung meinerseits aufgrund der Erkenntnisse mir vorangegangener Autoren, Wissenschaftler, Anthropologen und Mentalisten sowie meiner eigenen Erfahrung. Es geht also um einen allgemeinen Überblick. Ein außergewöhnliches Ereignis im Leben eines Menschen, wie zum Beispiel der sehr frühe Tod eines Elternteils, kann diese Lebensphasen problemlos durcheinanderwerfen oder sie null und nichtig machen. Die fünf Lebensphasen. Hier also die fünf Lebensphasen, wie ich sie für meine Cold Reading Arbeit verstehe und nutze. Jede dieser Phasen betrachten wir durch die Linse unserer vier Kernthemen aus dem vorigen Kapitel: Sicherheit, Gesundheit, Beziehungen, Ziele. Da es sich bei diesen vier Themen um übergreifende und durchgehend wichtige Themen im Leben aller Menschen handelt, können wir durch sie ein solides Verständnis jeder Lebensphase gewinnen. Wenn du einen deiner Mitmenschen vor dir siehst, kannst du dich fragen, in welcher Lebensphase steckt diese Person wahrscheinlich gerade? Welche Annahmen kann ich bei ihr darauf basierend zu Sicherheit, Gesundheit, Beziehungen und Zielen machen? Phase 1: 0 bis 12 Jahre. Bei jungen Kindern wird im Idealfall das Sicherheitsgefühl maßgeblich von Eltern und Vertrauten gegeben. Eine Garantie für Stabilität im Leben wird vor allem extern statt bei sich selbst gesucht. Auch ein Gefühl der Unsicherheit hängt oft von den Eltern ab. Durch ihre tatsächliche oder mentale Abwesenheit oder durch ihren inadäquaten Umgang mit ihrem Kind. Gesundheitlich treten hier meist, nochmals im Standardfall, nur wenige Probleme auf, von eventuellen Unfällen abgesehen. Gesundheit ist demnach auch keine Kategorie, um die sich ein Kind bewusst und übermäßig viel sorgt. Beziehungen beschränken sich größtenteils auf jene zu Eltern als Vorbildfunktion und zu Freunden gleichen Alters als soziale Kontakte. Beziehungen und Beziehungsziele sind deutlich nonsexuell. Ziele im Allgemeinen halten sich eher kurzfristig. Je älter das Kind wird, desto längerfristige Hoffnungen, Wünsche und Ziele werden meist bewusst entwickelt. Phase 2: 13 bis 21 Jahre. Nachdem sich das Kind seiner selbst als Individuum bewusst geworden ist, wird in der Jugend meist stark an der eigenen Individualisierung weitergearbeitet. Das soll extern sichtbar sein, oft resultiert das in der scheinbar rebellischen Phase der Jugend. Nichtsdestotrotz wird ein Gefühl der Sicherheit, finanziell wie spirituell, noch immer zu einem signifikanten Teil von den Eltern gegeben. Erste Jobs und Tests der Verantwortung stellen eine Erkundung der eigenen Fähigkeit dar, Stabilität im Leben zu erzeugen. Das mögliche Sterben eines oder mehrerer Großelternteile kann anfangen, das Gefühl der absoluten Sicherheit zu untergraben. Gesundheitlich ist auch hier meist noch alles im grünen Bereich und stellt nicht unbedingt eine Priorität im Denken und bei Entscheidungen dar. In dieser Phase fängt allerdings oftmals das Experimentieren mit Alkohol, Zigaretten und anderen Drogen an, teils aus einem Individualisierungsdrang, teils aus Neugierde, manchmal auch motiviert vom sozialen Umfeld. Beziehungen verlagern sich von der direkten Familie mehr nach außen. In dieser Phase formen sich häufig neue Freundschaften sowie erste romantische Beziehungen und, damit einhergehend, erstmalig das schmerzhafte Ende von Freundschaften und Beziehungen. Verschiedene soziale Umfelder und Rollen werden ausprobiert. Oftmals bringt das Zweifel an der eigenen Authentizität mit sich. Eine der Hauptsorgen dreht sich um einen selbst. Die eigene Popularität und den eigenen Platz im sozialen Konstrukt. Nach und nach werden längerfristige Ziele gesetzt. Erste Karrierepläne, das Sparen auf bestimmte Gegenstände, die bewusste Zielsetzung, einen Wettbewerb zu gewinnen. Meist geht es in dieser Phase um auf das Individuum bezogene Ziele. Phase 3: 22 bis 35 Jahre. Im Übergang vom jungen Menschen zum Erwachsenen wird die Verantwortung für Sicherheit im Leben nun selbst übernommen. In manchen Fällen wird diese Verantwortung mit Freunden oder dem Partner geteilt. Es formen sich erstmalig ein möglicher finanzieller Druck und die Notwendigkeit, sich eindringlich mit Geldfragen zu beschäftigen. Mit dem Alter kommt die Realisierung, dass man selbst nicht unantastbar ist. Sorgen um Gesundheit, Gewicht und Fitness gewinnen an Wichtigkeit. Eventuelle Fehlschritte in der Kindheit, wie eine ungesunde Körperhaltung, fangen hier oft an, sich zu rächen. Beziehungen, die es aus den vorigen Phasen bis hierher geschafft haben, bleiben oft fürs Leben. Es werden in der Regel weniger neue, freundschaftliche oder romantische, Beziehungen ausprobiert und mehr längerfristige Beziehungen gepflegt. Mitglieder der Familie, manchmal auch Freunde, versterben und tragen zur Realisation um die eigene Verletzlichkeit bei. Die Sorge um sich selbst verändert sich langsam zu einer Sorge um andere, den Partner, eventuelle Kinder, die eigenen Eltern. Man fängt an, sich bewusst selbst für die Liebsten zurückzustellen. In manchen Beziehungen bildet sich eine neue Art der Dynamik heraus, in der man selbst Vorbild und Lehrer für andere ist. Ziele sind auch hier oft längerfristig gesetzt und umfassen oftmals die eigene Karriere, die Familie und Bildung. Die Zielsetzung wird häufiger mit Blick auf andere statt nur auf sich selbst gesetzt. Phase 4: 35 bis 60 Jahre. Ein Gefühl der Sicherheit geht oft damit einher, die persönlichen Finanzen in Ordnung zu bringen. Teil der Motivation dazu ist häufig die Notwendigkeit, jetzt anderen ein Gefühl der Sicherheit zu geben, zum Beispiel dem Partner, den Kindern oder Geschäftspartnern. Innerlich kann sich dennoch ein Gefühl der spirituellen Unsicherheit einstellen. Es sterben oder erkranken mehr Menschen im nahen Umfeld und man realisiert, dass man auch als Erwachsener das Leben nie ganz durchschaut. Einige Menschen graben sich in dieser Phase in ihre Arbeit ein, um die eigenen Probleme und Konflikte zu ignorieren. Gesundheit bleibt hier ein wichtiger Faktor. Das Risiko für ernstzunehmende gesundheitliche Probleme erhöht sich. Die Sorge um sich selbst verlagert sich weiter auf die Sorge um andere. Beziehungstechnisch wird eine Balance zwischen dem Fokus auf sich selbst und dem Fokus auf andere gefunden. Menschen, die eine Familie gegründet haben, erleben in dieser Phase mit dem Ausziehen der Kinder gegebenenfalls das Empty Nest Syndrome. Man findet einen Weg zurück zu sich selbst und kann sich selbst neu finden. Eine Midlife Crisis ist in manchen Fällen der Weg dahin. Jene persönlichen Ziele, die für den Partner, die Karriere oder die Familie zurückgestellt wurden, werden langsam wieder verfolgt. Phase 5. 60 plus. Das Gefühl der Sicherheit in dieser Phase ist ein direktes Resultat der vorigen Phase. Meist steht der Mensch an dieser Stelle stabiler im Leben und hat die eigenen Finanzen im Griff. Sogar wenn nicht viel Vermögen vorhanden ist, hat man meistens gelernt, mit weniger zu leben und kennt die eigenen finanziellen Möglichkeiten gut genug, um sich selbst die nötigen Grenzen zu setzen. Gesundheitlich gibt es, wenig überraschend, dem Alter geschuldet mehr Einschränkungen, manchmal Resultate des vorangegangenen Lebens. Teils treten auch neue Probleme auf, die in jüngeren Jahren keine Rolle gespielt hätten, jetzt aber zu einer gesundheitlichen Herausforderung werden können. Die Beziehungen zu anderen haben sich häufig noch gestärkt. Oft gibt es in dieser Phase auch eine Reihe neu aufblühender sozialer Kontakte aufgrund von neu gefundenen oder wieder aufgegriffenen Hobbys. Im voranschreitenden Alter vertieft sich gegebenenfalls die Sorge um den Partner und überschattet eventuelle Sorgen um die eigene Gesundheit. Manche Menschen in dieser Phase kämpfen mit einem Gefühl des Alleingelassenwerdens. Durch den Partner, spirituell oder tatsächlich, zum Beispiel bei Versterben, durch die Familie oder Kinder, Freunde oder ehemalige Geschäftspartner. Zugleich wird nun gelernt, mehr als je zuvor in sich selber zu ruhen und eine stabile Beziehung mit sich selbst einzugehen. Die Ziele in dieser Phase sind im Allgemeinen weniger öffentlichkeitswirksam oder von der Gesellschaft diktiert und wieder mehr persönlich erfüllend. Ziele werden wieder auf weniger längerfristige Sicht erfüllt und umgesetzt. Es binden einen mitunter weniger soziale und zeitliche Verantwortungen. Diese 5 Phasen bieten dir, wie gesagt, eine Linse, durch die du die Lebenssituation deiner Mitmenschen grob einschätzen und verstehen lernen kannst. Es ist keine immer gültige, absolute Wahrheit. Wer versucht, dir das zu verkaufen, versucht dich vermutlich über den Tisch zu ziehen. Auf dem Las Vegas Strip. 2016, Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika. Ich bin glücklich. Schon einige Jahre begleitete mich Las Vegas immer wieder in Filmen und Fotos. Die Lichter, die Menschenmassen, der in den Bildern fast schon spürbare Puls der Stadt. Und weißt du was? Las Vegas ist genau wie auf den Fotos. Ich bin glücklich. Mit 16 sagte ich zu Richard Webster, dass ich mit spätestens 21 für einen Auftritt in Las Vegas stehen würde. Gestern stand ich mit 21 für einen Auftritt in Las Vegas. Ich bin glücklich. Ich reiste nach Las Vegas, um in Penn und Tellers TV-Show Fool Us anzutreten. Gestern nahm ich, völlig unerwartet, den Siegerpokal mit nach Hause. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Und deshalb kaufe ich mir jetzt ein Eis. Next, please, dröhnt die Computerstimme an der Schlange bei Walgreens. Ein grünes Lämpchen leuchtet über Kasse 5 auf. Ich nehme mein Magnum mit Mandelsplittern und bewege mich dorthin. Die ältere Dame hinter der Kasse lächelt mich an. Na, sagt sie, was bringt dich her? Ich sprudle noch immer fast über vor Glück, als ich antworte. Ich hatte gestern meinen ersten Auftritt in Las Vegas. Can you believe it? Die Kassiererin lächelt aufrichtig und fragt, ah, du bist ein Zauberer. Sie zieht mein Eis mit einem Piep über den Scanner. Ja, nein, naja, eigentlich bin ich Mentalist. Ich lese Gedanken. Die Dame hält inne, macht große Augen und fragt, kannst du auch Hand lesen? Sie streckt ihre Hand über die Kasse. Ich zögere. Ich will diese Frau nicht mit dem Gedanken zurücklassen, dass ich übernatürlich begabt bin. Deshalb antworte ich, Handlesen kann ich nicht, aber ich kann mich gut auf Menschen einstellen und ihnen etwas über sich erzählen. Die Kassiererin nickt begeistert. »Erzählst du mir etwas über mich?«, fragt sie. Ich schaue kurz besorgt zur Schlange wartender Menschen, doch die Dame weiß, was ich denke und winkt ab. »Pappalapapp, wir haben 23 Kassen. Wenn wir hier etwas länger brauchen, geht das in Ordnung.« Ich zucke mit den Schultern und stimme zu. Zur Show schaue ich meiner Kassiererin kurz eindringlich in die Augen, bevor ich anfange. Obwohl du dich deinen Mitmenschen, zum Beispiel hier hinter der Kasse, immer aufgeschlossen gibst, hast du eine nachdenkliche, stille Seite, die du nur deinen Liebsten zeigst. Das liegt mitunter daran, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass es unklug sein kann, dich anderen allzu bereitwillig zu öffnen. Deshalb fällt es dir auch trotz deiner leidenschaftlichen Emotionen manchmal schwer, deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Du hast schon lange das Gefühl, nicht all deine Fähigkeiten voll entfaltet zu haben und hast kürzlich vielleicht ein neues Hobby aufgegriffen. Ich sehe außerdem neue soziale Kontakte, die dich glücklich machen. Zum Zeitpunkt dieser Ereignisse hatte ich Dantes Buch noch nicht gelesen. Trotzdem gab ich der Dame an der Kasse, im Nachhinein betrachtet, intuitiv ein Reading, passend zu ihrer Lebensphase, und vermittelte ihr so das Gefühl, verstanden und gesehen zu werden. Von der anderen Seite der Kasse blicken mich zwei Augen wortlos an. Dann schüttelt die Kassiererin sich und sagt, »Stimmt genau, woher weißt du das alles? Ich habe vor kurzem angefangen zu malen und bei meinem Malkurs habe ich einen ganz tollen Mann kennengelernt. Er ist wirklich ein Gentleman und wir verstehen uns so gut, aber ich weiß gar nicht, wie ich den nächsten Schritt gehen soll. Bin ich nicht viel zu alt für sowas?« Ich lächle zurück und sage, »Weißt du, ich weiß wahrscheinlich noch nicht so viel vom Leben wie du, aber eine Sache weiß ich dann doch. Manchmal braucht es den einen mutigen Schritt, und zwar eher früher als später. Wenn du zu lang wartest, kann der richtige Moment einfach vorbei sein.« Als ich draußen auf dem Strip unter der Sonne Las Vegas mein Magnum öffne, tropft mir Schokolade über die Finger. So ist das Leben. Wenn du zu lange wartest, schmilzt dein Eis. 2018. Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika. Seit meinem erstmaligen Auftritt in Las Vegas bin ich jährlich hierher zurückgekehrt, um aufzutreten, um zu lehren, um zu lernen, auch um alte Freunde wiederzusehen. Dieses Jahr brennt die Sonne besonders heiß vom Himmel. Rick Maui, ein wundervoller Freund und Kollege, und ich stehen in der Schlange bei Walgreens. »Next, please«, dröhnt es, und ein grünes Lämpchen bei Kasse 18 leuchtet auf. Wir laufen hinüber und zwei alte, lächelnde Augen blicken uns an. Wir kommen ins Gespräch. Rick erwähnt, dass wir Gedankenleser sind. »Gedankenleser«, ruft die Kassiererin. »Vor ein paar Jahren hatte ich so einen netten jungen Mann hier, der konnte auch Gedanken lesen.« »Ach so?«, fragt Rick interessiert. Die Kassiererin nickt euphorisch und erzählt. »Er erzählte mir aus dem Nichts alles über den Mann, den ich gerade beim Malkurs kennengelernt hatte, und riet mir, nicht so lange damit zu warten, ihn mal einzuladen.« Rick grinst und fragt, »Und? Hast du ihn eingeladen?« Die Dame streckt uns stolz ihre linke Hand entgegen. »Wir sind verlobt«, ruft sie. Wir gratulieren ihr, rechnen ab und nehmen unser Eis mit nach draußen. Unter der knallenden Sonne Las Vegas beißen wir zufrieden in die knackige Schokolade.